The Game Mechanics, ein Podcast über Spielmechaniken und alles drumherum. Mit Marcel André Casasola-Merkle und Andreas Sujeka.
Hallo Marcel.
Hallo Andi.
Willkommen. Wir wollen heute über was reden.
Viele Themen sind ja viel breiter, als man zuerst denkt. Und man kann in verschiedene Richtungen abdriften. Mal sehen. Worum geht's denn heute?
Das passiert uns ja nie, dass wir total abdriften. Also wir haben darüber gesprochen, über welche Spiele und welche Spielmechaniken wir reden wollen und womit wir so loslegen wollen, so ganz tendenziell. Und ein Spiel, über das ich gerne mal reden würde, oder ein Thema in einem Spiel, das ich gerne reden würde, ist das Spiel Minip. Das kennst du?
Das kenne ich, ja.
Willst
hab's auch
vorstellen?
Sehr gern gespielt. Minute, naja, erzähl mal, was dir passiert ist im Spiel. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um überhaupt zu verstehen, was da los ist. Im Grunde ist es ein Zelda-like, würde ich sagen, ein Top-Down-Adventure in Schwarz-Weiß.
Ja, genau. Es startet auch so, du bist irgendwie so ein komischer Charakter. Du siehst irgendwie ein bisschen aus wie eine Ente, hatte ich das Gefühl. Du weißt gar nicht, wer du bist. Du wachst einfach auf, wie bei so einem typischen Zelda-Spiel von früher. Du bist in so einer Hütte und du gehst raus und erkundest die Gegend. Du kannst aber nicht viel erkunden. Du kommst nirgends irgendwie groß hin. Und dann habe ich zu Beginn des Spiels am Strand ein Schwert gefunden und dachte mir, oh cool, ein Schwert, alles klar. Habe ich das Schwert rausgezogen, bin weitergerannt und auf einmal bin ich gestorben. Ohne irgendeinen Grund. Und dann erklärt mir das Spiel, wobei es erklärt es mir gar nicht so richtig explizit, aber man kommt dann darauf, dass dieses Schwert halt verflucht ist. Und man hat nur 60 Sekunden, in denen man lebt, und dann fällt man tot um und wacht wieder in seinem Bett auf. Und was mir passiert ist zu Beginn, ist halt, du rennst dann halt durch die Gegend und mit dem Schwert kannst du dann halt auch mal so einen Busch wegkloppen, wodurch du in eine neue Gegend kommst. Und dann gab es da, und das war der Moment, wo ich das Spiel fast weggelegt hätte. Dann gab es so einen Leuchtturm und da stand so ein alter Herr davor. Und du rennst da halt hin und beim ersten Mal ist die Zeit schon abgelaufen, bevor du überhaupt an dem Leuchtturm richtig angekommen bist. Respawns, denkst du so, okay, jetzt renne ich da sofort hin. Die Welt wird auch resettet. Das heißt, die Büsche sind wieder da. Ich klopp mich also durch die Büsche, renne an dem Leuchtturm vorbei, schon total im Stress, oh Gott, schon 30 Sekunden um, komm zu diesem alten Mann und sage, hallo? Und er fängt an zu reden und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Und ich raste fast aus, ja. Ich denke mir, oh Gott, noch 10 Sekunden. Dann fängt er an zu reden und redet weiter und es ist alles nur Müll. Also es bringt mich erstmal nicht weiter und ich sterbe im Dialog. Was ist das denn bitte? Wollte das Spiel weglegen.
Das ist quasi die Leuchtturmszene des Spiels. Also ich erzähle die eigentlich auch immer, weil das ist so lustig. Dieser Typ, der so langsam redet und wenn du es gut timest, dann, also der erzählt dir dann von dem Schatz und wo du hinfahren musst, um diesen Schatz zu bekommen. Und wenn du es gut timest, dann stirbst du genau in dem Augenblick. Also diese Zeit, die du hast, Minute heißt ja, das Spiel 60 Sekunden, ist genau so bemessen, dass du dann stirbst, kurz bevor er dir das Geheimnis verrät. Und ich fand es so lustig, weil es gegen alle Konventionen geht.
Ja, genau. Also warum ist das ein Problem? Also um was geht's hier eigentlich? Es ist halt ein Spiel, das spielt in dem Fall mit etwas, ab und zu wird das als Safe Space benannt. Also du hast ja das Gefühl bei Spielen, jetzt bin ich hier in einer gefährlichen Situation, dann wird das angekündigt. Du gehst jetzt in einen Dungeon und dann weißt du schon, naja gut, hier kann ich sterben, ja. Aber hier du hast das Gefühl, du hast keine Sekunde deine Ruhe, weil du kannst halt, du startest, du hast 60 Sekunden, der Timer tickt runter und du versuchst irgendwas zu erreichen und stirbst halt unterwegs. Das heißt, du fühlst dich überhaupt nicht safe und das geht halt so weit, dass sogar im Dialog, wo man eigentlich, also das ist so eine Konvention, die halt hier gebrochen wird, deswegen war es auch so eine Überraschung, deswegen ist es auch so eine ach du Scheiße, was machen die denn hier? Also das ist ja, also
Das ist ja unverschämt. Ich habe schon gehört, dass du das sagen willst.
Ja, das ist wirklich, also als Spieler denke ich schon, was für eine Scheiße. Als Game Designer denke ich auch, was soll das denn jetzt hier bitte? Aber es ist halt auch gleichzeitig lacht man sich über sich selber schlapp, weil eigentlich ist es klar, dass das passiert so. Also man ist in dem Moment, weiß man schon, man ist ja in dieser hektischen Situation. So, aber wozu das führt, ist dieser Gedanke, okay, wie geht man denn eigentlich mit solchen Situation um, fühlt der Spieler sich in einem Abschnitt halt wohl und ist alles safe und wann kann ich halt sterben und wann kann ich Handlungen machen, ohne dass es eine große Konsequenz hat. Und es ist halt so eine, Was das Spiel so besonders macht, finde ich, es bricht halt mit so einer ganz grundlegenden Konvention und Erwartungshaltung, mit der ich als Spieler normalerweise da reingehe, und deswegen überrascht sie natürlich, und es ist halt ein Schlag in die Fresse in dem Moment. Aber es ist halt irgendwie lustig, und dann fängst du halt an, wenn du, das Einzige, was man halt dazu wirklich, also bei dem Spiel, wenn ich mit Leuten rede über das Spiel, dann gibt's natürlich immer Leute, die sagen, oh ne, das fand ich total frustrierend, weil, ne, du stirbst ja die ganze Zeit. Und natürlich ist das irgendwie, du bist es ja gewohnt aus Spielen, wenn du stirbst. Das ist halt was Negatives. So, und das heißt, du hast immer das Gefühl, du schaffst es nicht. Also die ganze Zeit, alle 60 Sekunden sagt dir das Spiel de facto, du schaffst es nicht. Und damit kommt man, manche Leute kommen damit halt besser klar als andere. Also man muss diese Frustrationsschwelle quasi überwinden, das Sterben, was Schlechtes ist, und das einfach als Teil des Spiels akzeptieren.
Also ihr habt schon gehört, heute reden wir über Safe Spaces in Spielen. Und was ich da ganz faszinierend fand, und gerade auch an Minute, dass das sich so an Konventionen reibt und dass es unglaublich viele Konventionen gibt, was Safe Spaces angeht, aber die sind bei unterschiedlichen Spielen total unterschiedlich. Also nicht die Konventionen sind unterschiedlich, sondern es gibt Spiele, die haben überhaupt keine Safe Spaces. Es gibt Spiele, die sind nur Safe Space, und es gibt diese in der Mitte. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, alle Spiele brauchen das oder kein Spiel braucht es, sondern von Spiel zu Spiel wird es sehr unterschiedlich gehandhabt.
Also ich kann da noch zu sagen, da kommen wir später noch mal drauf, wenn wir über die eigenen Spiele reden. Aber was für mich interessant war, ist, nachdem wir gesagt haben, wir reden über dieses Thema, bin ich natürlich meine eigenen Spiele durchgegangen, die ich gemacht habe. Und bei einem der Spiele, bei Long Journey Home, habe ich ein paar Sachen sehr ungewollt gemacht. Und wenn ich das jetzt aus dieser Brille raussehe, das Spiel mal zu betrachten aus, wann fühlt sich der Spieler wo safe und wann ist er es wirklich und wann ist er es nicht, ergibt sich an zwei, drei Stellen tatsächlich eine Diskrepanz, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, Mist, das haben wir unbewusst gemacht. Aber da komme ich später nochmal zu.
Und es ist sehr spannend. Also da würdest du vielleicht was ändern. Naja, da kommen wir dann. Um mal vielleicht so einen Rahmen zu schaffen, was sind denn Safe Spaces für dich im Spiel normalerweise? Du hast jetzt gerade den Dialog angesprochen, und ich glaube, die meisten Leute würden sagen, ja, ein Dialog sollte immer ein Safe Space sein. Wenn ich mit einer Person rede, will ich nicht umgehauen werden oder so. Und ich höre auch, wenn Spiele das vergessen, dann Safe Space draus zu machen, dass es immer als Kritikpunkt kommt.
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn es unbewusst. Deswegen ist dieses Bewusste damit auseinandersetzen eigentlich super spannend. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und nicht sagen, was, sondern warum. Warum braucht es das eigentlich? Also warum braucht es diese Lücken, diese Pause sozusagen? Das heißt, wenn das ganze Spiel super intensiv ist, ja, super intens, dann bleiben ja nur diese Spaces, wo du mal kurz keinen Stress hast. Weniger Stress, keine Überforderung, nicht zu viele Eindrücke, eine Lernpause, du kannst reflektieren, ohne dass man konstant unter Druck ist. Und wenn man dann das ganze Thema der Horror-Games zum Beispiel so als großes, also jetzt um kein explizites Spiel zu nennen, aber ne, diese ganzen Horror-Games, die haben natürlich, die leben ja davon, dass das die ganze Zeit intens ist. Da kann jeden Moment ein Jumpscare kommen und du bist die ganze Zeit unter Druck. Und da frage ich, ne, viele von denen haben gar keinen Safe Space. Wenn du das Menü aufmachst und das Spiel pausierst, ist der Safe Space. Das heißt, warum gibt es das? Ich glaube, es gibt halt Spiele, da musst du halt einfach Dinge verarbeiten und mal drüber nachdenken und mal eine Pause machen und mal kurz durchatmen, weil es halt so unfassbar intensiv ist. Ich würde sogar behaupten, dass wenn das Spiel so einen durchgängigen, deine durchgängige Aufmerksamkeit auf so einer gewissen Schwelle braucht, dann sind Safe Space vielleicht weniger wichtig, als wenn das ein Spiel ist, wo du halt hochintensiv. Ich habe auch Spiele gefunden, wo ich ganz erstaunt bin, dass die eigentlich gar keinen haben und das auch absichtlich machen. Und das sind witzigerweise die Spiele, die ich nicht gut spielen kann. weil ich bin so jemand, ich gehe dann sehr mit den Spielen mit, und wenn die dann zu intensiv werden und die keine Pause mehr geben, dann kann ich die nur sehr kurz spielen, weil dann bin ich echt alle danach.
Ja, aber einige der intensivsten Spiele setzten ja ganz klare, fast künstliche Safe Spaces. Also ich denke da zum Beispiel, weiß ich nicht, also es ist schon im Horror-Genre oft so, dass du so Räume hast, die eine bestimmte Beleuchtung haben, und da weißt du einfach, das ist ein Safe Space. Also als letztes habe ich Alan Wake 2 gespielt, und da gibt's einfach Orte, da ist Licht, die werden markiert, glaube ich, mit dieser Thermoskanne, und da weiß ich, da kann mir nichts passieren. Also gerade die Spiele, die besonders intensiv sind, setzen das auch sehr bewusst ein, um dir zu dir diese Orte zu geben. Und wozu brauchst du sie, hast du ja gerade aufgeworfen. Naja, Pacing, würde ich sagen, ist eins der ganz wichtigen Dinge, dass du eben einen Kontrast hast zwischen diesen Herzschlagpassagen und den Passagen, wo du einfach ausruhen kannst. Und ohne diese wird es ja auch nicht funktionieren. Also du sagst, es gibt Spiele, die es nicht haben. Das würde mich auch interessieren, da Beispiele zu hören, weil ich kann mir das kaum vorstellen. Also ein Tetris natürlich schon. Da ist dann einfach Schluss, wenn du verloren hast, ist der Safe Space sozusagen. Aber Spiele, die wirklich diese Spannung aufbauen, die brauchen doch sowas, einen Kontrast. Sonst hast du doch keine Spannung mehr.
Ja, das meine ich. Ich glaube, es gibt halt Spiele, die haben halt, wenn du halt eine gewisse Intensität sozusagen hast an Informationen, die du verarbeiten musst und was auf dich zuströmt, ununterbrochen, ohne Pause sozusagen, dann brauchst du das halt. Wenn das Spiel aber eher so eine Konstante hat, und auch vorausschaubar ist. Ich glaube, das ist halt auch ein Riesenthema dabei. Also wenn du hast gerade das bei Alan Wake da genannt, das ist ja vorausschauend für dich, dass du weißt, ach, guck mal, wenn ich mich da hinsetze, bin ich safe. Es gibt aber auch Spiele, die das dann aufbrechen wieder. Weil Überraschung ist natürlich auch immer gut, aber wenn du Leute überraschst mit so, ne, du führst diese Regel ein mit, ha, hier bist du safe und dann bist du aber an einer Stelle doch nicht safe, dann hast du den Spieler danach in einem Zustand der ständigen Angst. Das ist halt auch wiederum, das heißt, es kann halt auch verunsichern. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge, da können wir ein bisschen zu den Beispielen kommen, eine ganze Menge Beispiele, wo das gut oder, also wo das genutzt wurde aktiv, um entweder Verunsicherung zu schaffen oder halt einfach zu sagen, so pass auf, wenn du dich hierhin begibst, dann ist es gut. Ja, also du hast schon gesagt, da ist dann die Musik anders, das sieht visuell anders aus. Ich habe ein schönes Beispiel aus einem Livestream, den ich mal gemacht habe. Ich habe Terraria gespielt. Kennst du das?
Nur am Rande.
Okay. Also es ist ja Side-Scrolling und so ein Crafting, so ein älteres Pixel-Art-Crafting-Aufbau-Ding von der Seite, wo du dich auch in den Boden graben kannst und wo du Sachen baust und wo du aber auch mit dem Raumschiff zu dem Planeten fliegst. Und ich dachte, das Raumschiff ist Safe Space. Ja? Ich war im Raumschiff, war alles cool, hab kurze Pause gemacht, hab mir ein Eis geholt. Und als ich zurückkam, war mein Charakter verhungert. Weil ich habe nicht drauf geachtet, dass der natürlich, der hat Hunger und dann ist der mir vor meinen Augen, ich habe mich gerade an den Rechner gesetzt, hatte das Eis noch in dem Mund und mein Charakter fiel tot um. Das war so ein Moment, wo mir der Safe Space tatsächlich nicht, eigentlich war es total klar, aber das Spiel war halt sehr komplex und in dem Moment neu für mich. So, da war mir der Safe Space und wo der ist halt nicht ganz so klar. Aber auf der anderen Seite, ich war lange das Eis holen. Also das hätte man schon auch, das Spiel hat so gesehen keinen Safe Space. Wenn ich nicht ständig nach Essen gucke, verhungere ich halt irgendwann, außer ich pausiere halt das Spiel. Aber das ist in dem Fall gar nicht so schlimm gewesen, auch wenn das jetzt hier ein Beispiel war. Weil es ist eigentlich super lange voraussehbar, sozusagen, dass ich in dieses Problem reinlaufe.
Da kommen wir ja zu einem Punkt, den wir wahrscheinlich in jeder Episode ansprechen können, und das ist, wie kommuniziert das Spiel mit dir? Safe Spaces müssen ja erstmal etabliert werden. Also du gehst in ein Spiel rein, hast deine ganzen Vorurteile, wie Spiele funktionieren, so wie zum Beispiel hier, naja, wenn ich im Raumschiff rumstehe, kann mir nichts passieren, oder wenn ich in einem Dialog bin, kann mir nichts passieren, aber das Spiel muss dir relativ schnell beibringen, welche Orte, welche Situationen sind safe und welche sind nicht safe im Spiel. Und da gibt es ja auch einige Methoden, um das zu tun.
Ja, also hast du Hollow Knight gespielt?
Ja, Hollow Knight habe ich lustigerweise auch aufgemacht. Und da fand ich ganz spannend, wie viel eigentlich safe ist. Ich meine, da gibt es zum Beispiel diese Konvention, dass du, wenn du einen Room gecleared hast, also alle Gegner in einem Raum getötet hast, dass der Raum dann erstmal sicher ist. Und mit sicher würde ich jetzt mal, um vielleicht präziser zu sein, sicher ist für mich ein Spiel dann, wenn ich einfach den Controller weglegen kann und dann passiert mir nichts. Also Wenn ich keine Inputs gebe, dass mir dann nichts passiert, und in Hollow Knight ist das ja der Fall.
Ganz kurz, Hollow Knight ist ein Metroidvania 2D Side-Scroller, relativ harter, die Kämpfe sind recht schwer. Die haben auch diese Parkbänke, wo du dich hinsetzen kannst, wo dann eine andere Musik spielt, wo die Kamera ein bisschen rangeht. Also das lullt dich ja sogar ein bisschen ein an der Stelle. Und da weißt du einfach, dass dir da jetzt nichts passiert, wenn du da sitzt.
Ja, genau. Und also das ist eine ganz starke Konvention, wenn ich einen Ort sicher gemacht habe, also dass ich überhaupt Orte sicher machen kann. Das ist von Spiel zu Spiel sehr unterschiedlich. Die meisten Spiele sind da aber recht konsequent. Das heißt, entweder machen sie es so, einen Ort kann ich sicher machen oder ich kann das nicht. Aber so Zwischenformen gibt es eher selten. Und die ärgern mich auch, wenn die auftreten. Wenn ich das nicht absehen kann, ob ein Ort sicher ist. Zum Beispiel in Dark Souls, also das kennen ja wahrscheinlich die meisten, ein Action ist da die Frage, aber ein Action-Role-Playing-Game, wenn ich da den Ort sauber gemacht habe, dann ist der sauber und mir passiert da nichts, bis ich mich das nächste Mal auf so eine Parkbank setze, also in Dark Souls sind es ja Feuer, wo ich mich hinsetze, sozusagen da das Spiel sichere und danach respawnen die ganzen Gegner und ich muss sie wieder bekämpfen. Aber es ist eine sehr, sehr klare Aussage, wann ist ein Ort gefährlich und wann nicht.
Ja, und manchmal ist das natürlich auch eine Frage des Echtzeitwissens, ne? Wir hauen hier relativ viele Spiele raus. Also wir haben auch ein bisschen vorher diskutiert, wie wir das machen, weil das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt hier ohne Referenzen die Sachen zu erzählen, ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben hier so staccato-mäßig so viele Spiele. Wir werden versuchen, die in den Shownotes wenigstens zu verlinken. Vielleicht schaffen wir es, ich weiß nicht, ob wir es in der ersten Folge rein logistisch schaffen, aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir Kapitelbilder dafür hätten. Kann ich nur nicht versprechen, ob wir das jetzt beim ersten Mal schon schaffen. Also erstmal kurze Entschuldigung dafür, aber es klappt ein bisschen wenig, über Spiele zu reden, ohne Spiele zu erwähnen. Das nächste, was ich erwähne, ist Alien Isolation, also basiert auf dem Film Alien. Und das hat was mit mir gemacht, was ich gar nicht erwartet habe. Weil manchmal geht man bei Safe Spaces natürlich aus der echten Welt und dem, was man so antizipiert, so was man so weiß, ins Spiel rein. Das war ja bei Minute für mich auch so ein bisschen so. Das Spiel hat ja am Anfang mir eine gewisse Art suggeriert und dachte, ich kenne das und dann bricht es damit. Und Alien Isolation macht das auch, weil normalerweise in so Spielen, wenn du in so Lüftungsschächte kletterst, bist du safe. Ja, also das kannte ich so von fast allen Spielen. Und in Alien Isolation ist das halt nicht. Das heißt, da hüpfst du in so einen Lüftungsschacht und auf einmal kommt ein Alien um die Ecke. Das hat mich sehr überrascht. Da habe ich mir jetzt fast ins Hemd gemacht.
Ja, dieses Regeln brechen ist natürlich dann immer so die Metaebene, wenn du sie erstmal etabliert hast. Was sind denn noch so Safe Spaces, die man so aus Spielen kennt? Also zum Beispiel in vielen Open-World-Spielen hohes Gras, wenn ich mich da ducke, dann kann mich keiner mehr sehen. Völlig sicher. Das ist auch nicht so analog, dass der mich vielleicht doch jemand sieht, wenn ich an einer blöden Stelle bin, sondern ja, nein, da bin ich sichtbar oder nicht, ist meistens ein Safe Space und die Leute, naja, das hängt dann immer von der Situation ab, aber wenn die mich nicht gerade suchen, dann laufen die meistens auch nicht ins hohe Gras rein. Cutscenes zum Beispiel sind ja auch ganz oft Safe Spaces. Oder fast immer Safe Spaces, weil ich weiß, das ist jetzt ein Render-Video, da kann mir eigentlich nichts passieren. Ich brauche auch keine Eingaben machen oder so, weil ja, da läuft jetzt einfach ein Film ab. Und Cutscenes fand ich in der Hinsicht da total spannend, dass oft Sachen, die in den Cutscenes gezeigt werden, komplett unsafe wirken. Also das sind meistens die dramatischsten Szenen, aber ich als SpielerIn kann mich zurücklehnen, weil ich weiß, ja, mir kann hier gerade nichts passieren. Also da kann es auch so eine Diskrepanz zwischen gefühlter Safeness und echter Safeness geben, ja, im Spiel.
Ja, was auch super oft ist, sind Menüs, Inventories oder so weiter, ne? Also gerade wenn man bei den Resident Evils, bei den alten, älteren guckt, dann super bedrohlich, um dich stehen 1000 Zombies, aber du sagst so, halt, stopp, haltet mal kurz alle an, ich muss mal in meinem Rucksack gucken, dann pausiert das Spiel, du machst dein Inventory-Management, suchst deine Sachen raus, entscheidest, welche Ressource du jetzt irgendwie verwenden willst und dann geht das Spiel weiter. Also Menüs super oft, Inventories.
Ganz im Gegensatz zu Dark Souls, was du eben nicht pausieren kannst und ja, da kannst du auch einfach angegriffen werden, während du im Hauptmenü bist, mehr oder weniger. Und Dark Souls ist da doppelt gemein, wenn du aus dem Menü raus willst, zumindest das Einser, musst du eine Taste drücken, die auch für Rückwärtsspringen gilt. Und wenn du das Menü beendest und dann nochmal die gleiche Taste drückst, dann kannst du auch einfach rückwärts in den Abgrund springen. Das ist mir mehrfach passiert.
Also, das noch das was Menü, mit Safe Spaces zu tun?
Ja, das ist ein doppelter Nicht-Safe Space.
Ja, ich Last of Us gibt es eine Szene bei Workbenches, also wo du was basteln willst. Da geht man eigentlich auch irgendwie immer davon aus, dass dir nichts passiert. Und dann kannst du aber, während du da an deiner Waffe bastelst, von hinten angegriffen werden.
Ja, und bei Last of Us, diese Szene, ich glaube, das ist im zweiten Teil, die ist auch wahnsinnig gut etabliert und gesignpostet. Wenn man sich diese Umgebung ansieht von dieser Workbench, alles verrät eigentlich, dass das hier bewohnt ist und dass sich hier Leute verstecken und du jetzt gerade in diesen Raum eindringst und dass da jemand kommen wird. Und das fand ich super befriedigend hinterher, wenn ich mir die Szene nochmal ansehe, genau zu sehen, ja, ich hätte eigentlich sehen können, dass hier kein Safe Space ist, aber die Konvention hat mich dazu gebracht, anzunehmen, dass es einer ist. Und das fand ich so wahnsinnig.
Die Szene meine ich übrigens, exakt die. Also das,
ja,
ist
genau. Die ist so wahnsinnig befriedigend, weil das Spiel dich zwar auf der einen Seite in das Licht führt, aber nicht so, dass du hinterher sagen kannst, ja, das war jetzt gemein, sondern nee, eigentlich war es gar nicht gemein. Und als ich das erste Mal in diesen Raum gekommen bin, ich habe schon gemerkt, hier ist was anders. Ich habe es einfach ignoriert, weil ich mich auf die Konventionen des Spiels verlassen habe.
Hast du, ich habe es selber nicht gespielt, ich habe mir da nur Videos zu angeguckt. Hast du Dead Space gespielt?
Nee, leider auch nicht.
Ah, schade, okay, weil da habe ich mehrfach jetzt, da bin ich bei der Recherche drüber gestolpert, das ist ja so ein Horror, First Person, oder ist es Third Person? Shit, weiß jetzt gar nicht. Obwohl ich Videos gesehen habe, habe ich vergessen.
Ich glaube Third Person, weil du doch, hast du nicht auf so einen
Rucksack stimmt, du hast
auf
deinem Rücken deine, die ganzen Anzeigen und so, ja stimmt, du hast
also wie gesund du gerade noch bist und
ja,
so.
Ja, ja, genau, das war ja ganz bekannt dafür, dass es keine UI hat, sondern alles am Charakter. Ja, ja, natürlich ist das Third Person. Auf jeden Fall haben da viele Leute darüber gesprochen, dass es da sozusagen auch gar keinen Safe Space gibt und dass auch die Intensität des Spiels so ausmacht, weil du nirgends nie sicher bist. Ja, ich habe, also das waren jetzt eine Menge Beispiele so, wenn ich jetzt dann aber mal zu denen gehe, die wir selber gemacht haben, hast du, was ist deine Erfahrung mit Safe Space in deinen eigenen Spielen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gemerkt, dass ich oft dazu tendiere, zuerst zu versuchen, keine einzubauen und dann sozusagen erst überzeugt werden muss, ja, ist vielleicht doch nötig. Und
hast du was Konkretes?
Ja, ich habe sogar zwei Beispiele. Aber ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, Safe Spaces sind wirklich eine gute Methode, um so ein Pacing reinzubringen, um einfach diese Adrenalinkurve der SpielerInnen zu modellieren. Und eigentlich machen sie wahrscheinlich die meisten Spiele, die jetzt nicht so super ruhige Puzzle-Spiele sind, wo mir gar nichts passieren kann, besser. Das erste Spiel, was ich mitgebracht habe, war Rules, mein Mobile-Spiel von 2014. Das ist ein relativ schnelles Ding. Du musst dir ganz viel merken und ganz schnell reagieren. Und ich habe natürlich einen Safe Space nach jedem Level. Jedes Level dauert vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden. Also ich drücke auf dem Bildschirm rum nach bestimmten Regeln. Deswegen heißt das Spiel auch Rules. Und dann habe ich gewonnen oder nicht. Und die Zeit tickt in dem Moment runter. Nach einem Level habe ich dann erst mal eine Pause, wo ich sagen kann, jetzt muss ich einen Knopf drücken, um das nächste Level zu starten. Das hat aber nicht genügt, habe ich gemerkt, als Safe Space. Sondern du hast jetzt einfach auch so Levelstufen. Nach 10 Levels kriegst du noch mal so einen Breather, wo dann das nächste Level mit einem Titelscreen vorgestellt wird. So, jetzt hast du sozusagen eine Stufe erreicht, die ein bisschen höher ist. Und ich glaube, das ist psychologisch total wichtig, um eben zu markieren, hey, mach hier mal eine kleine Pause, atme mal durch und dann kannst du weiterspielen. Also diese Safe Spaces sind ja auch so gewisse Breakpoints, wo man dann eben sagen kann, hier unterbreche ich mal das Spiel und sammle mich und plane voraus, was mache ich denn als nächstes? Also auch um so Gedanken zu sortieren, sind die, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, deswegen habe ich die da eingebaut und habe eben alle 10 Level so eine kleine Unterbrechung.
Okay. Ja, ist witzig. Bei meinem letzten Spiel Long Journey Home ist ein Space Exploration Game und das ist halt, im Grunde genommen sind es vier sehr unterschiedliche Spielmodi, also wobei ich will es gar nicht Modi nennen, aber es gibt die Galaxiekarte als Übersicht, dann gibt es das Sternsystem, in dem du rumfliegst, wo aber die Planetengravitation die ganze Zeit am Raumschiff zerrt, also du bewegst dich da ununterbrochen. Dann gibt es das Landen auf dem Planeten, was eher so ein bisschen Sidescrolling ist, wo du mit so einem Länder landen musst. Da gibt es Gravitation und so weiter. Und dann gibt es noch den Encounter, haben wir den genannt. Also wenn du im Sternensystem auf ein anderes Schiff triffst, dann geht sozusagen die Kamera nah dran und dann ist da, dann steuerst du dein Schiff da und du siehst das andere Schiff und dann kannst du kommunizieren und kämpfen. So, es hat also relativ viele verschiedene Modi, wenn man so will. Und mir ist jetzt beim der Nachbetrachtung, also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, 2017 haben wir das released, dass ich tatsächlich ein bisschen ungewollt mit dem Thema umgegangen bin. Nämlich so ein bisschen wie du, wo du auch gesagt hast, erstmal gab es sozusagen gefühlt gar keine. Und die es aber gibt, die Safe Spaces, sind nicht aus Design-Sicht reingekommen. Also die Galaxiekarte ist ein guter Punkt. Bei der Galaxiekarte bist du halt, ist der Rest des Spiels automatisch pausiert. Das ist aber aus technischen Gründen und nicht, weil wir das jetzt irgendwie bewusst entschieden haben, so aus der Safe-Space-Brille. Genau, und dann gibt es zum Beispiel, wenn du allein im Encounter bist, also wenn das Raumschiff abhaut, dann bist du da auch safe, dann kann da auch nichts passieren, bis du diesen Encounter verlässt. Aber bei Planeten zum Beispiel hängt es total vom Planeten ab. Während du natürlich fliegst, bist du nicht safe, du musst halt dieses Ding runterbringen. Und wenn du dann gelandet bist, selbst dann hängt es davon ab, gibt es da viel Wind und so weiter. Das heißt, gibt es da irgendwie, kann dein Schiff weggepustet werden, gibt es Hitze, also die Planeten, wir haben halt eher darauf geachtet, dass wir sehr verschiedene Planeten haben und dann gibt es halt einige, die sind sehr heiß und die machen halt Dauerschaden auf das Schiff. So, das heißt, da hängt es dann auch wieder ein bisschen davon ab. Das heißt, dieses Gefühl, wann bist du wo sicher, hast du im Spiel eigentlich nicht so. Und wir haben es sogar noch schlimmer gemacht, wenn man so will, weil selbst im Dialog, obwohl das Spiel pausiert ist, also die fliegen nicht weiter Raumschiffe rum, wenn du mit einem anderen Alien diskutierst, ist es kein richtiger Safe Space. Und der Hintergrund ist, es ist ein Dialogsystem, in dem du Begriffe kombinierst. Also so ein bisschen wie diese alten Point-and-Click-Adventure. Benutze dies mit da. Also du konntest den Sachen zeigen, du konntest ein Thema ansprechen. Und wir wollten extra so ein bisschen so dieses Gefühl haben, man versteht sich nicht ganz. Da ist so eine Übersetzungsmaschine zwischen. Und das ist auch ganz gut gelungen. Aber dadurch, dass das so opaque war, dadurch, dass das so unklar war, was genau da jetzt passiert und wie so ein Alien reagieren kann, konnte jede Aussage zu einer aggressiven Haltung von dem Alien führen. Du musstest das Alien dann sozusagen verstehen. Das war das Wissen, was du auch, das war halt ein Rook-like, das war das Wissen, was du auch in den nächsten Run mitnimmst. Dass die eine Rasse reagiert sehr ungehalten, wenn du deine Schilde nicht hochfährst, wenn du Hallo sagst, weil es gehört zum guten Ton bei denen, dass man halt nicht jemanden anspricht, ohne seine Schilde oben zu haben. Und das musstest du aber lernen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Leute sich, das habe ich in den ganzen Let's Plays und so gesehen, dass die Leute total unsicher sahen, was sie jetzt auswählen sollen, was sie sagen sollen. Das war zum Beispiel nicht gewollt. Die Leute experimentieren viel weniger in den Texten rum, weil sie Angst haben, dass was Negatives passiert. Das ist ganz interessant. Also ich habe das halt nie aus dieser Brille raus wirklich bewusst gesehen. Und es gibt ja immer für und wieder, es gibt ja trotzdem Gründe, warum wir das so gemacht haben. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ach, das war ja Mist, das würde ich jetzt komplett anders machen. Es gibt ja andere Gründe, warum wir das so gemacht haben. Aber diese Nachbetrachtung hat mir jetzt noch mal gebracht, dass das eine wichtige Brille ist, die man mal aufsetzen müsste, um da noch mal zu gucken, wie fühlt man sich denn da jetzt aus Sicherheitsgefühl aus?
Ja, das passt ganz gut zu meinem zweiten Beispiel. Wir sitzen gerade an dem Spiel The Choices We Make. Das ist ein Spiel, wo ich eine Spieleentwicklerin spiele in ihrem Büro und ich setze mich hin und wieder an den Rechner und arbeite am Spiel und kann das dann auch playtesten. Das heißt, ich habe auch verschiedene Modi. Im Büro kann ich, was weiß ich, den Kaktus gießen oder mir das Bücherregal angucken oder meine nächsten Tasks planen für das Spiel, was ich baue. Und auf dem Rechner spiele ich eben das Spiel. So, und ich habe ganz am Anfang die Entscheidung getroffen, im Büro soll ich sozusagen safe sein, da vergeht keine Zeit in dem Sinne, dass ich irgendwie was verpasse, ohne dass ich eine Aktion mache. Das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt auf dem Stuhl sitzen bleibe, dann passiert mir erstmal nichts, außer vielleicht, wenn ich 8 Stunden weggehe. Das habe ich noch nicht ganz entschieden. Im Spieltest ist es aber anders. Der ist auf 30 Sekunden begrenzt. Warum habe ich das gemacht? Damit ich eben auch ernsthaft teste. Wenn ich da alle Zeit der Welt habe, dann habe ich nicht den Druck, dann habe ich nicht diese Spannung, ich muss hier jetzt schnell was tun. So. Und in dem Spiel, was man da baut, gibt es einen Editor. Und anfangs war es so, wenn ich in den Editor gegangen bin, dann konnte die Zeit eben weiterlaufen oder auch nicht. Und da war eigentlich relativ klar, ich muss schnell die Entscheidung treffen, im Editor sollte die Zeit vielleicht nicht sich bewegen, weil sonst fange ich an, ganz schnell zu editieren. Und ich will ja von den SpielerInnen eigentlich, dass sie sich Mühe geben, ein gutes Spiel zu machen und dann beim Testen diesen Druck haben. Also habe ich das eigentlich von Anfang an rausgenommen, dass im Editor die Zeit vergeht. Also immer, wenn ich switche, bleibt die Zeit stehen. Und jetzt gab es aber so eine komische ein Zwischending, wo ich mich auch entscheiden musste, geht die Zeit weiter oder nicht. Und das ist der Todesscreen. Wenn ich in dem, also es ist so ein Jump and Run, was man da baut, und wenn ich da sterbe, dann kommt so eine Tafel, wo die Highscores stehen und du bist gestorben. Soll ich da die Zeit weiterlaufen lassen oder nicht? Jetzt würde ich gerne deine Einschätzung hören und dann sage ich, wie ich mich entschieden habe.
Uff. Ja, da gibt es jetzt viele Filmbilder. Ich kenne jetzt halt nicht, tue mich da sehr schwer. Also mein Bauchgefühl wäre, nee, die Zeit sollte da nicht weiterlaufen.
Genau, also ich habe beides ausprobiert und eine Zeit lang lief sie einfach weiter, weil irgendwie bin ich ja immer noch im Spiel und es ist ja nur realistisch, dass sie da weiterläuft.
Ja.
Aber letztendlich habe ich mich tatsächlich entschieden, da die Zeit auch zu stoppen, weil da ist eine UI angezeigt, das wirkt so modal, so ein Fenster, was ich erst wegklicken muss. Es fühlt sich einfach falsch an. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große und wichtige Erkenntnis für Spieleentwickler. Manchmal ist einfach viel wichtiger, wie sich Sachen anfühlen, als wie sie realistisch wären.
Ja, das fühlt sich einfach immer so.
Ja, genau. Also es fühlt sich einfach falsch an, dass die Zeit da weitergeht. Ich empfinde es so, ich bin in einem Menü, also sollte es hier nicht passieren. Deswegen haben wir das dann jetzt auch wieder angepasst.
Ja. Ja, es ist interessant, dass du jetzt über Zeit redest, weil wir kommen auch so ein bisschen, wenn wir dann gleich nochmal das versuchen zusammenzufassen, kann ich dir ein bisschen meine Erkenntnisse gleich sagen. Aber mein letztes Beispiel von einem eigenen Spiel geht nämlich auch ein bisschen in die Richtung. Und zwar Siedler als Aufbauspiel ist halt ein saulangsames Aufbauspiel. Das heißt, alles, was ich mache, die Konsequenzen, die es gibt, wenn ich ein Haus baue, eine Straße baue, wenn ich sage, ich produziere jetzt diese Militäreinheiten, ich versuche Wasser zu bekommen. Das ist alles so lange. Das heißt, sehe ich die Gefahr lange im Voraus. Da kommt nicht auf einmal plötzlich ein Jumpscare. Da kommt nicht auf einmal plötzlich ein Gegner um die Ecke. Und selbst die Gegner sind so langsam, bewegen die sich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Das heißt, ich kann reagieren. Das heißt, das ganze Spiel braucht keinen Safe Space in dem Sinne, weil die Geschwindigkeit langsamer ist. Genau, also das heißt.
Das ist spannend.
Und in dem Spiel, und es geht sogar noch weiter, gerade die alten Siedlerteile hatten auch noch einen Pauseknopf und einen schneller Abspielenknopf. Ne? So ein Siedler 2 zum Beispiel, konntest du Play drücken, konntest du Pause drücken. Das heißt, du konntest dir deinen Safe Space auch einfach jederzeit instant sofort selber herbeiholen, wenn dir das kurzfristig jetzt zu stressig ist. Dann drückst du halt auf Pause und dann überlegst du kurz, was du machst.
Da habe ich zwei Beispiele, die jetzt nicht von mir selber kommen, aber die auch in diese Richtung gehen. Ich mache mir den Safe Space selber und das finde ich ganz spannend bei Celeste. Das ist auch ein Plattformer, der ist sehr anstrengend und schwierig und da stirbt man dauernd. Da gibt es einen Accessibility Mode. Da kann ich einfach sagen, ja, okay, lass mich da nicht sterben oder gib mir so und so viel Leben und so weiter. Das heißt, ich kann mir selber für das ganze Spiel eine Art Safe Space schaffen. Ich finde das ganz spannend. Ich bin da sehr davor zurückgeschreckt, das zu tun für mein Spiel. Also für meine Spielerfahrung von Celeste, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dann kriege ich eben dieses Pacing und die Dynamik nehme ich daraus. Also das finde ich ganz spannend, dass mittlerweile teilweise Spiele dir die Möglichkeit geben, sie safer zu machen für dich. Aber natürlich geht dann die Dramaturgie ein bisschen flöten. Und dann ein super spannendes Beispiel dafür, dass man sich Safe Spaces selber craftet, finde ich Minecraft. Also viele haben es ja vergessen, weil dieser Kreativmodus so dominant ist, aber der ursprüngliche Survival-Modus in Minecraft ist ja so, am Tag ist alles gut, ich kann Rohstoffe abbauen und so weiter, aber in der Nacht kommen die Zombies. Und ich kann mir da, also sprichwörtlich, einen Safe Space bauen, indem ich mir da ein Haus baue. Und das finde ich ganz witzig, dass du sagst sozusagen, ja, hier will ich einen Safe Space haben und an der anderen Stelle nicht. Und es kostet mich aber auch Ressourcen, das zu tun. Das sehe ich gar nicht in so vielen Spielen. Ich bin aber auch nicht der Survival-Spieler. Vielleicht ist es da überall so.
Ich glaube, es gibt schon große Punkte da, aber Subnautica ist ein anderes, das habe ich ziemlich intensiv gespielt. Das ist ja unter Wasser und da baust du deine Unterwasserbasis. Und bei diesen, also ich kann zum Beispiel Survival-Spiele nicht so gut spielen, wo sowas wie diese Sachen, die dauernd runterticken, wie du hast Hunger und dann von mir aus auch noch Durst und was weiß ich noch alles. Also gerade wenn dann noch mehr Sachen dazukommen. Und wenn das so viel wird und so schnell geht, dass sich das so unter Druck setzt, finde ich das auch sehr anstrengend. Aber Subnautica ist ein schönes Beispiel, was einen guten Pace hat, wo nämlich diese Standardsachen mit, du musst was trinken, also da musst du hydrieren und was essen, ja, du musst was trinken, was essen. Und das ist aber relativ easy. Das, ne, das tickt so ein bisschen runter und wenn du einigermaßen drauf achtest, dann ist das alles okay. Und je weiter du im Spiel progressest, desto weniger ist das auch ein Ding. Und diese da bist du ja eher unsicher in die Bereiche, wo du gehst. Also, ne, du bist jetzt nicht unbedingt, du wirst jetzt nicht überall angegriffen die ganze Zeit. Aber nichtsdestotrotz kannst du dann halt deine Basis bauen und dann weißt du, dass du da halt safe bist und dann kannst du deine Sachen verbessern. Das finde ich halt auch, dieses selber Bauen von Safe Spaces ist, glaube ich, ein Urinstinkt, der super gut funktioniert. Also Minecraft ist ja deswegen so besonders, finde ich, weil das neben dem generierte Welt und Ausleben deiner Kreativität geht es ja so auf die Urinstinkte runter. Es ist nicht jemand von extern, dem er sagt, hallo, du bist jetzt hier ein großer Landlord, oder du bist jetzt hier ist deine Burg, verteidige sie oder greife diese Burg an. Das ist ja nichts, was wir intrinsisch irgendwie kennen. Also ich in meiner Vergangenheit habe jetzt in echt noch nicht so viele Burgen erobert oder verteidigen müssen. Aber was du als jeder Mensch, egal von welcher Kultur du bist, schon verstehst, sind solche Geschichten wie, ja, ich brauche halt ein Dach über dem Kopf und ich muss halt was essen, sonst hungere ich und ich muss mich um meine Verletzungen kümmern. So, ne? Das ist so eine intrinsische Motivation. Das ist bei Minecraft halt super. Du wirst da einfach reingeschmissen. Das Spiel muss dir gar nichts sagen. Du verstehst relativ schnell, ich brauche ein Dach über dem Kopf und ich muss was essen. So, das ist super. Ich glaube, deswegen sind diese Survival-Games auch so groß, weil sie gehen auf diese Urinstinkte, die dann natürlich darin führen, dass du halt diesen Safe Space dir bauen willst als Eigenmotivation und dann hängt da halt viel dran.
Ja, dieses Instinkte ansprechen, das ist mir auch aufgefallen bei den Safe Spaces, dass fast alle Spiele das so kommunizieren und nicht dir explizit sagen, hier ist jetzt safe. Also ich habe ein paar Videos gesehen, wo das auch der Fall ist, aber grundsätzlich sprechen die so, benutzen die ganz oft so Cues, die man so intuitiv versteht. Also zum Beispiel in Horizon Zero Dawn, völlig egal, was es für ein Spiel ist, Open World, wenn ich eine Stadt besuche, dann muss ich da von meinem Pferd absteigen, weil das Pferd darf nicht in die Stadt rein. Und das sagt mir irgendwie, das ist jetzt ein Safe Space, weil da kann nicht mal ein Pferd rein, was irgendwas kaputt treten könnte. Oder die Musik am Ende eines Kampfes, wenn die Musik wechselt, dann weiß ich plötzlich, okay, jetzt habe ich den letzten Gegner besiegt, offensichtlich, jetzt ist hier wieder safe. Das ist einfach so ein Cue, da wird niemals gesagt, hey, achte mal drauf, wann die Musik wechselt, dann bist du safe, sondern das ist einfach was man ganz intuitiv und ganz schnell auch lernt. Oder eben auch diese ganzen Lichtsetzungen sind sehr eindeutig, indem sie dir sagen, jetzt, hier ist aber wieder safe.
Ja, also das mit der Musik ist witzig. Das war eine der ersten sozusagen interaktive Musiksachen, die wir bei Siedler gemacht haben, war halt, wenn dann mal ein Kampf sich andeutete, also wenn die dann in die Nähe kamen, aufgeschaltet haben sozusagen, die Gegner, dann änderte sich die Musik, egal wo du bist. Ja, also du guckst gerade mit der Kamera ganz woanders hin, kriegst das gar nicht mit, dann gibt's halt einen Ping auf dieser Minimap. Aber vor allen Dingen kriegen das die Spieler mit, weil halt die Musik in die Kampfmusik wechselt. Und sie wechselt dann auch wieder zurück, wenn der Kampf halt vorbei ist. Das ist ein super Hinweis dafür. Wenn ich so ein bisschen mal zur, also ich würde jetzt nicht, ist kein Fazit, aber wenn ich mal so ein bisschen dazu komme, also wo ich darüber nachgedacht habe, wenn ich diese ganzen Beispiele durchhänge, die wir gerade besprochen haben, und meine eigenen Spiele denke und so, dann, warte, ich habe eine Frage vorher, bevor ich dazu komme. Findest du, weil du hast ja Brettspiele gemacht, rundenbasiert, ja. Ne? Ist rundenbasiert immer Safe Space?
Ha, darüber habe ich auch nachgedacht. Also Brettspiele sind fast immer Safe Space, würde ich sagen. Es gibt natürlich welche, wo du zum Beispiel gleichzeitig spielst. Das fühlt sich nicht safe an.
Ja, hier, wie heißt das, wo du den Raumschiffsprung machst und dann eine Kassette, also früher eine Kassette, wo du dann ein Musikstück laufen lässt. Nicht Musikstück, sondern wo du Sprache laufen lässt. Von dem tschechischen Designer.
Das kenne ich gar nicht.
Das kennst du ganz sicher. Da machst du das ist ein Koop-Spiel, wo du mit dem Raumschiff einen Lichtsprung machst, dann hast du 5 Minuten und du musst halt.
Das ist die Crew, nee.
Nee, du musst halt schießen auf verschiedenen, also das Raumschiff ist wirklich, ist das Brett vor dir. Du bist eine Figur, du kannst einen Raum wechseln, du kannst Energie nachladen, du kannst einen Schalter drücken, um die Waffe auszulösen, aber die Waffe kann nur ausgelöst werden, wenn da Energie drin ist. Jemand aus dem anderen Raum muss die Energie erst transferieren. Und das findet alles gleichzeitig statt. Und es ist ein Kommunikationsspiel. Und während das läuft, hast du halt, läuft halt ein Audio-File und das macht halt diese Ambience und sagt halt, oh, jetzt noch 5 Minuten und von rechts kommt ein bla 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 oder auf Lane so und so kommen 2 Dings und es haben sich Leute an Bord gebeamt. Und das passiert alles gleichzeitig. Und dann gibt's auch solche Situationen wie, oh, Kommunikationsausfall und dann sitzt du da und darfst nicht reden miteinander und musst das aber alles eigentlich koordinieren. Das ist das Gegenteil davon. Space Alert heißt es. Das heißt Space Alert. Wenn du das noch nie gespielt hast, empfehle ich dir sehr. Das ist das einzige Brettspiel, was mir jetzt spontan eingefallen ist, wo wirklich das absolute Gegenteil von Safe Space stattfindet.
Na, aber da hast du einen Punkt angesprochen und das ist die Frage, hat Safe Space immer was mit Zeitdruck zu tun?
Genau, darauf will ich hinaus.
Ja, und jein, also dein Beispiel bei deinem Spiel mit den Dialogen, da ist ja kein Zeitdruck. Ich fühle mich trotzdem nicht wahnsinnig safe. Aber gut, also ich weiß, ich kann jetzt einfach diese Entscheidung rauszögern und dann in dem Augenblick bin ich zwar in einem Moment der Spannung, aber ich weiß, mir passiert nichts, solange ich keine Taste drücke.
Ich glaube, es hat was mit Zeit und der Konsequenz der Entscheidungen zu tun. Also tatsächlich sind das genau die zwei Fälle, die ich irgendwie auch sehe, was Safe Spaces angeht. Das eine ist einfach der Zeit. Wenn die Zeit sich nicht, also wann tickt dein Spiel vorwärts? In welcher Geschwindigkeit tickt es? Was ändert sich dadurch? Und was sind die Konsequenzen davon? Oder das zweite sind, was du gerade gesagt hast, was sind die Konsequenzen meiner Handlung? Wenn jetzt in meinem Spiel zum Beispiel in dem Dialogsystem total klar gewesen wäre, was diese Aussage macht. Also wenn jetzt mal angenommen, gibt eine Rasse, wenn du der Pflanzen zeigst, dann rasten die aus. Ja, die können keine Pflanzen leiden. Und wenn du das aber einmal weißt, dann ist es nicht mehr unsicher. Dann zeigst du denen einfach keine Pflanzen, fertig, aus. Wenn das also vorher angezeigt worden wäre, so markiert, die alle Pflanzensachen in Rot oder irgendwas, wenn ich das also von vornherein wüsste, ohne es lernen zu müssen, wäre das auch kein Problem mehr. Also es ist eigentlich immer die Kombination aus der Konsequenz meiner Handlung und ob ich die voraussehen kann oder ob eine Zeit abläuft. Das ist so ein bisschen mein Blick da drauf, nachdem ich mich damit beschäftigt habe.
Ja, und diese Situationen mit den Safe Spaces, also die Erkenntnis, die ich jetzt auch rausgezogen habe aus unserem Gespräch, ist, wie fluid Spiele damit umgehen, dass es halt nur ganz wenige Beispiele gibt. Naja, ganz wenige vielleicht nicht, aber es gibt ein paar Genres, die sind überall nicht safe, nehmen wir Tetris, oder überall safe, nehmen wir das normale Puzzle Game. Aber ganz viele Spiele, die sehr damit spielen und dich von Ort zu Ort, also Safeness kann mit einem Ort assoziiert sein oder eben mit einer Zeit, wie bei Minecraft. Nachts ist es unsafe und tags ist es safe. Und dieses Spielen damit, diese Abwechslung, die man damit reinbringt, die ist, glaube ich, der wichtige Punkt bei Safe Spaces. Und das Spielen mit der Erwartung der SpielerInnen. Also entweder im Normalfall geht man auf die Erwartungen ein, damit man so eine Art Verlässlichkeit auch ausstrahlt als Spiel. Aber an bestimmten Punkten sie zu brechen, kann halt zu tollen Effekten führen, wie eben bei Minute mit dem Dialog, den du da ganz am Anfang erwähnt hast.
Ja, also ich glaube, deswegen hat mich das Spiel auch so gehuckt. Also da ist für mich auch an dem Minute so hängen geblieben, weil das hat halt ganz am Anfang das spielt mit deiner Erwartung des Safe Spaces und bricht ihn und macht das dadurch total interessant, damit umzugehen. So, das heißt, da wurde eine ganz bewusste Entscheidung zu dem Thema getroffen. Im Gegensatz dazu, wenn ich mein Spiel angucke, wo ich das nicht aus dieser Brille gesehen habe, ich eigentlich nur indirekt immer Entscheidungen dafür getroffen habe. Weißt du? Also das ist dann eher passiert, so ein bisschen an ein paar Stellen. Ein paar Stellen dann auch, ne? Dann hat man das eingebaut, stellt es dann beim Spielen fest und kann nicht, wie du jetzt zum Beispiel, noch sagen, ah ja, das ändern wir jetzt noch mal. Ne? Also ich weiß, dass es Situationen gibt im Spiel, wo wir im Nachhinein gesagt haben, ah, war jetzt nicht die beste Entscheidung, aber wir können es eigentlich jetzt, ohne eine Riesensache hier noch mal aufzureißen, nicht so trivial ändern. Also für mich heißt diese ganze Betrachtung damit, ich mache ja aktuell ein kleines Match-3-Game, also ein ganz kleines Puzzlespiel, das ist halt rundenbasiert. Und da habe ich mich jetzt sehr damit beschäftigt, die Vorhersehbarkeit der Züge, also dass man erkennen kann, ach, wenn ich das mache, dann passiert das, um diese Unsicherheit wegzunehmen. Weil am Anfang hatte ich sehr viel Zufall, da bewegen sich, also es ist ein Match-3-Game, aber da bewegen sich Charaktere über die Karte und pflanzen Sachen an. Und die Art und Weise, wie die sich bewegt haben, war zu Beginn des Spiels sehr zufällig. Und das führte dazu, dass du beim Spielen immer das Gefühl hast, ach, jetzt habe ich einen falschen Zug gemacht, jetzt möchte ich eigentlich zurück. Und ehrlich gesagt, fühlte sich das nicht cool an. So dieses, und das hat das jetzt kein Safe Space im Sinne, jetzt habe ich verloren. Wobei, es stimmt auch nicht ganz, weil es gab dann Situationen, da hast du einen Zug gemacht und dann konntest du das nicht gut vorausschauen. Dann gab's, und dann warst du eigentlich schon in so einem Todeszustand, du wusstest es nur nicht. Die nächsten zwei Züge waren, egal was du machst, war das Spiel halt vorbei, weil du konntest es nicht mehr gewinnen. Und da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt, diese Züge vorhersehbar zu machen, dass die nach klaren Regeln sind, die ich auch klar kommunizieren kann, damit der Spieler nämlich eben nicht dieses Gefühl hat von, ach, jetzt meine Konsequenz führt eventuell meine Entscheidung hier, ich weiß gar nicht genau, was das für Konsequenzen hat. Ja, ich muss das jetzt angucken und dann hast du dieses Gefühl, dass du wieder zurückgehen willst. Und auch wenn das jetzt nicht genau Safe Space ist, aber wenn ich nehme hier jetzt aus dem Gespräch so ein bisschen raus, es ist einfach eine super gute Brille, durch die man mal durchguckt. So, ne? Also man betrachtet sein Spiel ja häufig immer so aus verschiedenen Speedruns, wäre übrigens auch ein schönes Thema mal für einen Podcast, wenn du dir halt, wenn du dein Spiel aus der Sicht eines Speedruns anguckst, dann erkennst du auch sehr schnell, was sind wirklich wichtige Mechaniken und was sind die Sachen, die die Leute vielleicht sogar weglassen, weil es dann nicht schnell genug geht. Also Speedruns destillieren so ein bisschen deinen Gameplay-Loop raus, würde ich mal behaupten. Aber gut, das jetzt schweife ich ab. Also grundsätzlich ist es eine super gute Brille zu sagen, okay, was sind die Safe Spaces? Will ich die so? Ist es der Rhythmus, den ich möchte? Hat das ein pulsierter Spiel auf eine angenehme Art und Weise? Oder ist es auf der einen Seite total langweilig oder super intensiv? Und wenn ja, will ich das?
Ja, und da die Erwartungen zu brechen, kann so ein Spiel gut aufpeppen, wenn ich eben einmal die eine Werkbank habe, wo der Safe Space nicht erhalten wird. Aber man muss sich auch Gedanken darüber machen, was das für die SpielerInnen bedeutet. Denn damit breche ich natürlich den Kontrakt, den ich mit den SpielerInnen gemacht habe. Und ab da ist sozusagen alles möglich. Das heißt, die werden auch dann auf Hab-8-Stellung sein. Und da muss ich sehr gut überlegen, wann tue ich das? Will ich wirklich, dass man immer das Gefühl hat, alles kann passieren, auch im negativen Sinne. Ich bin nie safe. Die meisten Spiele leiden da wahrscheinlich dann eher drunter. Also man muss es sehr gut punktuell setzen.
Ja, ich würde mir jetzt hoffen, dass wenn Leute jetzt diese Folge gehört haben und auch das nicht als Spieldesigner oder Entwickler gehört haben, sondern als Spieler, dass euch vielleicht selber ein bisschen bewusster wird, warum ihr manchmal auf eine gewisse Art und Weise reagiert aufs Spiel und vielleicht da halt auch eure Schlussfolgerung rausziehen könnt, ob das jetzt euer Spiel ist oder nicht. Ich meine, der Vorteil, den wir ja aktuell haben, ist, es gibt einfach super viele Spiele. Es gibt für jeden irgendwas. Und ja, dann hilft es vielleicht ein bisschen einzuordnen, was man selber mag, was man nicht mag. Weil ich muss schon sagen, vor ewigen Jahren, als ich das nicht alles so bewusst gemacht habe oder als man noch frisch hinter den Ohren war, konnte ich das oft nicht so benennen. Dann hast du ein Spiel gespielt und dann hast du irgendwie so ein Gefühl und konntest sagen, ja, das finde ich jetzt doof. Aber dann zu sagen, warum finde ich das denn jetzt doof, ist halt noch mal ein Thema für sich. So, ja, also sagt uns da gerne Feedback zu, wie ihr diese Einschätzung findet, wie ihr mit Themen umgeht, was das für euch bedeutet, ob ihr ganz spannend ist, halt auch selber rauszufinden, bin ich jemand, der, wenn ich mich hinsetze, dann brauche ich eigentlich diese Intensität, oder bin ich jemanden, der sagt, oh nee, dann lieber ein cozy Spiel, wo alles safe ist, wo mir gar nichts passieren kann. Was spielst du selber?
Wie meinst du?
Ja, was ist so dein, hast du so ein, machst du Spielst du lieber Spiele, die intensiv sind? Spielst du Spiele, die lieber nicht so intensiv sind? Hast du irgendwie so ein Muster für dich?
Ich liebe gutes Pacing, das heißt eine gute Distribution von Safe Spaces und Nicht-Safe Spaces. Hängt immer auch vom Genre ab, ob ich da diese Unruhe drin haben will oder auch nicht. Also ich habe es gut genossen, einen Kriminalfall in The Return of Obra Dinn zu lösen, ohne dass da irgendwie jemals Gefahr ist. Aber ich habe auch Alan Wake 2 gerne gespielt, wo ich sehr angespannt war in vielen Szenen und dann eben auch zum Safe Space gelaufen bin und diese Abwechslung hatte. Also da bin ich breit aufgestellt, aber wenn ich das Gefühl habe, nur noch Terror zu haben, wenn das Spiel mir überhaupt keine Möglichkeiten mehr gibt, durchzuschnaufen, dann bin ich wahrscheinlich auch raus.
Ja, vielleicht ist es eine Altersgeschichte. Ja, nee, so geht's mir aber auch. Also zu intensiv darf das nicht sein. Ich mag das auch, wenn das einen guten Flow hat. Ich tendiere aber schon eher dazu, mich gemütlich mit der Kaffeetasse hinzusetzen. Also ich gehöre, glaube ich, eher zum Lager. Es kann ruhig, es muss jetzt nicht alles die ganze Zeit so intensiv sein. Ich mag schon auch mal kurz drüber nachdenken, was da passiert. Ja, ist auch eine Frage der kognitiven Fähigkeiten. Also auch da ist übrigens noch ein weiteres schönes Thema, ne? Wir haben ja schon gesagt, dass man muss immer darüber reden, wie man Sachen kommuniziert. Je klarer und eindeutiger es ist, ist es natürlich fürs Gehirn einfacher zu verarbeiten, als wenn das super ein super Rauschen ist, wenn das super noisy ist, das Spiel ganz viele Informationen hat, die auf mich einströmen. Also ja, es ist, unterm Strich kann man sagen, man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ach, guck mal hier, ich sehe das jetzt nur durch die Brille der Safe Spaces und beurteile dann, wie das Spiel ist. Es ist nur einfach ein Blickwinkel, der helfen kann, das einzuordnen.
Genau, und wir wollen euch in den kommenden Folgen noch ganz, ganz viele andere Blickwinkel offerieren. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und schaltet dann wieder ein. Ich sage schon mal Tschüss und danke, Andi.
Ja, vielen Dank. Das war wieder mal super spannend. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.